Es ist Dienstag, der 12. März.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen und Jasmin Embarek.
Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstag. Und auch heute, ja, heute habe ich den Eindruck, warten extrem viele Themen darauf, von uns besprochen und seziert zu werden. Und ich darf direkt mal sagen, the Oscar goes to Jasmin Embarek.
Ist das mein Codewort, um dir zu sagen, dass ich dir einen guten Morgen wünsche, Markus? Dann wünsche ich dir jetzt einen guten Morgen an dieser Stelle.
So in etwa war es gedacht. Ja, ich weiß ja, Jasmin, dass du solchen Ereignissen wie der Oscar-Verleihung wirklich entgegenfieberst. Und du platzt sicher schon vor Eindrücken und Beobachtungen. Und deshalb würde ich sagen, verlieren wir jetzt auch keine Sekunde und legen los.
Gewinner des Tages.
Oscars Analysis, why Oppenheimer dominated, Killers crashed and Poor Things outperformed Barbie. So titelt der Hollywood Reporter. Die Gewinner des Abends, ganz klar Oppenheimer, der 7 Oscars holte. Bester Film, beste Regie, bester Hauptdarsteller, bester Nebendarsteller, beste Kamera, bester Schnitt und beste Musik. And the winner is definitely not Barbie, was quasi schon vorher feststand. Hauptdarstellerin Margot Robbie nicht nominiert. Regisseurin Greta Gerwig nur für die Drehbuchadaption. Moderator Jimmy Kimmel machte das Thema, also quasi Barbie geht leer aus, sogar in der Show zum Thema. Und die Deutschen hatten sich im Vorfeld der Oscar-Verleihung keine übertriebenen Hoffnungen gemacht. Die Nominierung für Wim Wenders Film Perfect Days und für Ilka Chataks Das Lehrerzimmer waren ja auch durchaus schon Erfolge. Sie gingen aber beide leer aus, genauso wie Sandra Hüller, die als beste Schauspielerin nominiert war. Tja, also Jasmin, die PR-Heinis hinter Barbie haben ja wirklich lange erfolgreich den Eindruck erweckt, beide Filme wären gleichwertig oder zumindest im gleichen Atemzug zu nennen. Die Academy zumindest sagte, Schluss mit der Chimäre, es lebe Oppenheimer, Barbie go home. Und du als ja wirklich bekennendes Barbie-Fangirl bist vermutlich immer noch stinksauer, richtig?
Nee, überhaupt nicht. Und ich glaube, dahinter steckt eine viel größere Kulturkritik, weil ich gönne es Oppenheimer krass. Ich liebe ja Cillian Murphy. Ich habe so Luftjubel gemacht vorm Sofa, als der Name von Cillian Murphy genannt wurde und Robert Downey Jr. als bester Nebendarsteller. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das hat damit zu tun, dass man in der seriösen Filmbranche am Ende doch eher das Gefühl hat, auch bei der Auswahl, wenn man in so einer Jury sitzt, dass seriöse Filme mit seriösen Anliegen oder biografische Inhalte relevanter sind und ehrwürdiger als halt Fun. Und ich glaube, nach der Pandemie ein kulturelles Phänomen auf die Beine zu stellen, das so viele Leute mitnimmt, wieder in die Kinos holt, rausholt, das kann man durchaus auch würdigen. Aber es war eine schöne Pointe. Niemand hat irgendwas gewonnen, außer Billie Eilish, was ich sehr schlimm finde, weil ich den Song unberechtigt gewinnen fand. Aber es ist vielleicht auch einfach, Barbie wird nie gesehen und irgendwie geht's doch mal um Ken und Ken ist auch aufgetreten und Ken hatte den Moment und Ken hat mit allen gesungen. Deswegen, wir nehmen es einfach als Kulturkritik an, würde ich sagen.
Mochtest du das denn, als der große Ken-Song, irgendwie auch das Kostüm dazu? Das war ja irgendwie so ein bisschen der Moment der Show.
Ja, absolut. Also ich wusste ja, dass er aus dem Publikum singen wird, das war völlig klar. Und wie Margot Robbie dann gelacht hat und jedes Gefühl, das ich bei Barbie hatte im Sommer, kam einfach in dem Moment hoch. Das war schon sehr, sehr gut gemacht. Und wie er da wirklich auf diesen Tänzern drauf liegt, runtergeschüttelt wird und auch singen kann. Er war ja auch mit Justin Timberlake damals in diesem Mickey Mouse Club und so. Also er ist ja ein wahnsinniges Showtalent. Deswegen, das war einfach brillant. Und auch der einzige aufregende Moment gestern Abend, weil alles andere war vorhersehbar. Und wie die Kleider auf dem Red Carpet, sehr langweilig. Ich weiß nicht, ob du ein paar Bilder gesehen hast, aber ist dir irgendwas hängen geblieben?
Na, eigentlich nur Sandra Hüller mit ihrem also wirklich vor dem Dekolleté sehr in die Breite gehenden Konstrukt. Ich muss sagen, es sah für mich so ein bisschen aus wie so ein Wehrmachtszeichen. Also ich weiß nicht, ob das bewusst oder unbewusst eine Erinnerung daran sein sollte, aber das war wirklich meine erste Assoziation.
Vielleicht bist du auch mal ein bisschen zu deutsch an der Stelle. Ich finde dieses wahnsinnig tolle Schiaparelli-Kleid, was Danny Roseberry designt hat, und das war ja extra für sie geschneidert und auch das für eine Afterparty, fand ich super. Ich hätte mir eine Kette gewünscht, es ist immer so, das war auch sowas, die hatten alle Kleider an, die hatten auch alle Kleider an, die schon mal getragen wurden, wie Sydney Sweeney zum Beispiel, das Kleid von Angelina Jolie aus 2004. Aber niemand traut sich irgendwie aufzufallen, Accessoires zu haben, was auf dem Kopf zu haben. Es war alles so sehr schick und edel, damit mich halt keiner beleidigen kann oder in meinen Insta-Stories landet. Das ist okay, aber deswegen war das Excitement sozusagen auch nicht so groß. Es ging um die Inhalte.
Ja.
Warst du denn damit d'accord, dass Christopher Nolan mit Oppenheimer so abgeräumt hat?
Absolut. Also ich finde, der hat es verdient. Und ja, also bei der großen Barbenheimer-Diskussion war ich auch im Sommer schon bei Oppenheimer. Aber deine Analyse ist natürlich vollkommen richtig. Also die Academy, die mag irgendwie die Gravitas. Und also es muss schon auch hier ein historisch bedeutsamer Stoff sein, wenn es hier groß abräumen will. Und das hat Oppenheimer ja jetzt getan. Bei Barbie ist allerdings, also es heißt ja da auch in dem Text, der Bank of America Award ist quasi Barbie zuteil geworden. Erstens haben sie die Leute in die Kinos gebracht nach der kinofeindlichen Pandemiezeit und dann natürlich, ich glaube, 1 Milliarde war es irgendwie an Einnahmen eingespielt. Das ist schon sehr beachtlich und diese sehr deutsche Fixierung, die du da eben bei mir gesehen hast, das mag stimmen. Und in diesem Kontext fand ich ja auch den Witz von Jimmy Kimmel irgendwie ganz gut, der so sagte, okay, Sandra Hüller in Anatomy of a Fall und Zone of Interest, in Deutschland würde man sagen Rom-Coms, also romantische Komödien, das fand ich schon so lustig.
Wobei, und das muss ich ehrlich sagen, ich finde, Jimmy Kimmel hat das ein bisschen auserzählt. Also ich finde, er ist sehr holprig in diese Moderation gestartet. Es waren auch sehr viele Witze, die so sehr 2017 Stand-Up-Comedy aus New York waren teilweise. Das fand ich irgendwie nicht so gelungen. Und ich fand auch irgendwie prinzipiell war das, bis auf die Würdigung der besten Hauptdarsteller durch 5 vorherige Gewinner, die dann sozusagen den Preis überreicht haben und die einzelnen Nominierten gewürdigt haben, fand ich es auch sehr zäh. Und es war wirklich auch sehr, sehr lang. Einziger Moment, den ich sehr gut fand als Rede, war natürlich Jonathan Glazer, der aus jüdischer Perspektive eine Rede gehalten hat über sein Werk, das zu Recht gewonnen hat, The Zone of Interest, und verbunden hat, wie die humanitäre Situation sowohl, also prinzipiell für die Leute in Gaza ist, als auch seine Mission mit dem Film auf den nie abschwellenden Antisemitismus aufmerksam zu machen. Und das fand ich gut. Das war einer der wenigen politischen Momente mit dem Sieg der ukrainischen Reportage. Ist das eine Reportage gewesen?
Ja, als 20 Tage Mariupol. Ganz großartig.
Genau.
Ja.
Wo ich so dachte, okay, da hat man das Gefühl, das hat irgendwie so ein bisschen Impact, während die palästinensischen Protestierenden übrigens vor den Oscars rumstanden.
Es war zumindest besser gelöst als bei der Berlinale, fand ich.
Ja.
Großer Moment, auch politisch, von Cillian Murphy, der in seiner Dankesrede dann quasi gesagt hat, okay, in dem Film ging es um den Erfinder der Atombombe und in einer Zeit, wo Wladimir Putin quasi täglich wieder an die Atombombe erinnert, hat er gesagt, also ich widme meinem Oscar quasi allen, die auf der Welt an Frieden interessiert sind. Und wirklich, das war ja eine Hommage an den Papst, an Ralf Stegner und auch an Michael Kretschmer. Die werden sich gefreut haben.
Die Schlagzeile des Tages.
Europawahl. Union will sich im Wahlkampf auf Europas Sicherheit konzentrieren. Darüber berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Zitat, wir müssen massiv in Europas Sicherheit investieren, sagte die EU-Kommissionspräsidentin und Spitzenkandidatin der Europäischen Volkspartei EVP Ursula von der Leyen am Montag in Berlin. Putin wolle mit Gewalt Grenzen verschieben, er dürfe damit nicht durchkommen. CDU-Chef Friedrich Merz sagte außerdem, es gehe der Union um 3 große Themen. Freiheit in Europa, Sicherheit in Europa und die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit. Und in der Migration verlangen die Unionsparteien die Umsetzung einer Drittstaatenlösung. Jeder, der in Europa Asyl beantragt, soll in einen sicheren Drittstaat außerhalb der EU gebracht werden und dort ein Verfahren durchlaufen, heißt es in diesem Parteipapier. Mit Blick auf die Klimapolitik dringen CDU und CSU weiter auf eine Perspektive für synthetische Kraftstoffe. Zitat, wir wollen das Verbrennerverbot wieder abschaffen, heißt es. Das würde das Zurückdrehen eines zentralen Teils des Green Deals bedeuten, den von der Leyen selbst maßgeblich vorangetrieben hatte. Ja, also ich meine, man hat das Gefühl, die Europawahl wäre erst in 50 Jahren, aber sie ist ja de facto in 3 bis 4 Monaten.
Ja, 10. Juni.
Genau. Und ich finde, da zeigt sich so ein bisschen, glaube ich, auch für mich, was die Union sich mit Blick auf den Osten und auf die Bundestagswahl vorstellt, als Schwerpunkt zu setzen. Natürlich Migration und Sicherheit. Ich finde, diesen Fokus auf diese Drittstaatenlösung, mit der zum Beispiel Rishi Sunak in der UK gerade ein bisschen zu kämpfen hat, irgendwie weird, wenn man weiß, es gibt viele EU-Partner, mit denen man das so einfach nicht durchsetzen kann, weil die auch Bedingungen haben. Findest du das überzeugend oder... Was ist da dein?
Naja, lass uns der Reihe nach mal da durchgehen. Erstmal, dass sie hier, ich finde, sie treten mit einer klaren Profil an. Das muss einem nicht schmecken. Aber das finde ich sehr geschickt. Und in diesen Zeiten irgendwie das Thema Sicherheit in den Vordergrund zu rücken, ist, glaube ich, also das mag man kennen aus der Historie, aber war in den letzten Jahren dann doch nicht mehr so klar der Markenkern, in den Merkel-Jahren vor allem. Und ich glaube, das ist gut, dass es dieses Angebot gibt. Wie gesagt, man kann sich ja dagegen entscheiden. Was du dann noch als weitere Schwerpunkte eben genannt hast, also das ist natürlich hoch umstritten, das mit der Drittstaatenlösung, dass quasi jeder, der Asyl in Europa haben will, das in einem sicheren Drittstaat machen soll. Da sind die Voraussetzungen überhaupt nicht für geschaffen. Man weiß nicht, wie das praktisch funktionieren soll. Theoretisch würde ich auch sagen, also wenn das ginge, wenn das dann auch wirklich rechtlich und humanitär fair abläuft, so wie wir uns das ursprünglich mal vorgestellt haben, warum denn nicht? Allein es fehlt bisher jedes Beispiel dafür, dass es so funktionieren kann.
Aber findest du nicht auch, also ist ein bisschen widersprüchlich, dass zum Beispiel beim Green Deal Teile, die von der Leyen selber initiiert hat, zurückgedreht werden sollen? Also ich finde es ein bisschen widersprüchlich. Es ist so, wir haben irgendein konservatives Profil jetzt hier hingeschärft und damit marschieren wir jetzt erstmal nach vorn.
Na, ich sag mal, gerade Frau von der Leyen ist ja auch in der Vergangenheit schon sehr flexibel, auch mit Inhalten und Schwerpunkten umgegangen. Also sie weiß schon auch, wo gerade der gesellschaftliche Wind herweht und weiß das dann auch mit zu bedienen. Oder aber die Union in Deutschland macht dann dezidiert anderes Programm als ihre vermeintliche Spitzenkandidatin. Ich meine, wir wissen ja beide, dass in der CDU es viele gibt, die quasi Frau von der Leyen für eigentlich zu links, zu frauenfreundlich, viel zu modern letztlich erachten. Und das ist schon eine interessante Kombination, die es da gibt. Also, dass hier die Partei für eine Spitzenkandidatin Wahlkampf macht, mit der sie sich zumindest partiell nicht so identifiziert.
Könnte man kurz gesagt nicht aber auch sagen, dass den Leuten, schaut man auf die Umfragezahlen, die irgendwo zwischen 27% und 31% wabern bei der Union, auch eigentlich egal ist, was sie sagen, weil die Stimmung für die Union ja eh schon da ist. Da sind die Widersprüche wahrscheinlich auch egal.
Ja, also wie gesagt, ich halte es für geschickt, also zumindest in der offiziellen Kommunikation etwas wirtschaftsfreundlicher als klimafreundlich sich hinzustellen, voll auf Sicherheit zu sitzen und dass sie dann noch irgendwie die sehr problematische Drittstaatenoption als vermeintlich realistische anbieten, finde ich problematisch. Aber für diesen Wahlkampf sehe ich die Union tatsächlich gut aufgestellt, erwarte auch, dass sie ein gutes Ergebnis bei der Europawahl bekommt. Und aus dem Artikel entnehme ich eigentlich so den ehrlichsten Satz von deinem Freund Markus Söder, der halt bei einer Pressekonferenz auch nach Ursula von der Leyen, der Spitzenkandidatin, gefragt wurde. Und seine Antwort war, Ursula von der Leyen sei, Zitat, die einzige erkennbare Spitzenkandidatin, die andere kenne er nicht. Also das ist ein typisch Söder, quasi vor allem auf die Erkennbarkeit und die Prominenz abzielen. Von Inhalten war da zumindest keine Rede.
Entzauberte Scheinriesen.
Olaf Scholz, der Bundeskanzler und der Krieg. So ist ein Kommentar im Spiegel überschrieben, der wirklich ziemlich auf den Putz haut. Eine starke Meinung, der auch sehr polarisiert hat im Netz. Innenpolitisch, ich zitiere jetzt, ist Olaf Scholz nicht viel gelungen. Doch in der Außenpolitik schien der Bundeskanzler seine Rolle gefunden zu haben. Mittlerweile weiß man, das war ein Irrglaube. Das schreibt Kollege Ralf Neukirch im Leitartikel. Thema die Ausführungen des Kanzlers zu den Taurus-Raketen. Weiter heißt es in diesem Kommentar, innenpolitisch hat die Ampel unter Führung von Scholz wenig zustande gebracht. Bislang konnte man ihm zugutehalten, dass er zumindest außenpolitisch vieles richtig gemacht hat. Nun hat er innerhalb weniger Tage seine Glaubwürdigkeit auch in diesem Bereich verloren. Also die Kurzform, der Kanzler hat sich gerade in den letzten Tagen unmöglich gemacht, so schreibt es der Kollege, hätte er doch geschwiegen zu seinen Taurus-Äußerungen und das über jemanden, dem ansonsten quasi gesagt wird, dass er zu wenig kommuniziert. Hast du das nachvollziehen können, diese wirklich sehr massive Kritik an unserem Kanzler?
Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich gehöre zu den wenigen Leuten, die das so sehen. Ich verstehe, dass man die Art, wie er kommuniziert und sich auch, also da auch offenbart, dass er der Ukraine anscheinend nicht traut im Umgang mit den Waffen und die Gefahr sieht, dass sie eventuell eine Rakete Richtung Moskau schießen könnten, dass er das einfach für sich nicht ausschließt. Das kann man kritisieren und außenpolitisch unklug finden oder das Gefühl haben, okay, die Solidarität des Kanzlers kann man ihm nicht mehr 100% abkaufen. Ich verstehe aber dieses Framing von Lügen und das ist irgendwie das ist keine korrekte Haltung etc. Ja, aber ich glaube, dahinter steckt auch einfach ein großes realpolitisches Volumen, das man auch anerkennen kann. Man kann das schlecht finden, aber zu sagen, dass er da irgendwie Führungsstärke verloren hätte oder vor Moskau und Putin einknickt, nee, vielleicht ist es einfach seine realpolitische Sicht darauf, vorsichtig zu agieren und zu signalisieren, dass man keine Eskalation möchte. Und darüber kann man debattieren, aber ich finde, der Artikel hat wirklich einen Ton, der sehr, 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 sehr kritisch ist. Und er hat ja nicht gesagt, dass die Zeitenwende für immer gilt und dass er sich einsetzen wird, bis sozusagen die letzte Schlacht gewonnen ist, sondern die Solidarität ist da. Und die Frage ist, wie sehr man diesen Begriff ausschmückt. Und ja, da verstehe ich die Kritik. Ich glaube aber jetzt so zu tun, als wäre das wirklich das letzte Zeichen, um die sehr anhaltende Kritik am Kanzler, die es jetzt seit einem Jahr gibt und immer wieder die Frage, ob diese Regierung überhaupt noch halten soll, das jetzt dazu zu rechnen bei einer Waffendebatte, wo die meisten im Land in Umfragen übrigens nicht mit einverstanden sind, weiß ich nicht, ob es das jetzt braucht.
Also zu den drei Kernkritikpunkten zu offenbaren, dass man der Ukraine letztlich nicht traut, halte ich schon für sehr problematisch, weil es macht es zumindest schwer, auch die deutsche Bevölkerung künftig davon zu überzeugen, zu motivieren, also dass wir als Land weiter ganz, ganz viel Unterstützung für die Ukraine leisten müssen. Außerdem gibt es bisher überhaupt keinen Beleg dafür, dass man der Ukraine bisher in irgendeinem Punkt nicht trauen konnte, also dass sie da vereinbarte Abmachungen überschritten hätten. Und dann gibt es schon auch noch den, finde ich, sehr problematischen Punkt, dass er, um die eigene Haltung zu rechtfertigen, also Taurus kann nicht geliefert werden, weil zwingend damit der Einsatz von deutschen Spezialisten, Soldaten verbunden wäre, dass er da nebenbei noch offenbart hat, dass Briten und Franzosen mit ihren bereits gelieferten Marschflugkörpern anderer Bauart quasi das Personal mitgeliefert hätten, dass die also aktiv in diesem Krieg involviert sind. Etwas, was Scholz für deutsche Soldaten vermeiden will. Also das ist wirklich ein Fauxpas. Und wenn man nach England schaut, noch mehr als in Frankreich, die Leute sind zu Recht empört darüber. Also das, finde ich, ist schon unprofessionell und man darf das auch kritisieren.
Man darf das definitiv kritisieren, aber ich glaube, hier wird ja auch der Vergleich gezogen zwischen Scholz und Macron. Zitat, sein Verhalten sei gefährlicher als das törichte Gerede des Franzosen, also Macron und seine Aussage über die Bodentruppen. Ich finde es einfach streitbar. Ich glaube nicht, dass es ihm eine komplette Kompetenz abspricht.
Nachtigall, ich höre dir trapsen.
Klimaaktivisten, letzte Generation ruft zu Widerstandsfrühling auf. Das berichtet die Zeit. Nach dem Ende der Klebeproteste hat die letzte Generation ihre neue Strategie vorgestellt und zu neuen Aktionen aufgerufen. Wie diese Aktionen im Detail aussehen sollen, blieb offen. Dies könne ganz unterschiedlich sein, sagte Sprecherin Hinrichs auf Nachfrage. Denkbar sei zum Beispiel eine Bobbycar-Parade von Müttern mit ihren Kindern. Die Gruppe rief zu einem Widerstandsfrühling auf. Beginnen soll er den Angaben nach am kommenden Samstag mit ungehorsamen Versammlungen in zahlreichen deutschen Großstädten. Darunter Berlin, Bremen, Köln, Leipzig, Stuttgart und München. Diese sollten deutlich ungehorsamer sein als angemeldete Demonstrationen, aber absolut friedlich. Ende Januar hatte die Gruppe einen Strategiewechsel und das Ende von Klebeaktionen im Straßenverkehr angekündigt. In ihrer Erklärung warnte die Gruppe außerdem vor Gefahren für die Demokratie durch die Auswirkungen der Klimakrise. Nicht zuletzt, weil rechtsextreme Parteien die Unsicherheiten und Ängste der Menschen missbrauchten. So biete eine Welt der Krisen und widrigen Lebensbedingungen den Nährboden für Faschismus. So, also eine weitere Weiterentwicklung, eine neue Entwicklungsstufe der letzten Generation. Würdest du sagen, du persönlich würdest von der Bobbycar-Parade politisch abgeholt werden?
Nein, natürlich gar nicht. Also es sei denn, Christian Wulff führt sie an. Nee, also das war Quatsch. Ich fand sowieso diese öffentliche Präsentation etwas seltsam. Mhm. Da gestern, also du hast es erwähnt, man sagt Ende Januar quasi, okay, diese Klebeaktionen, damit hören wir auf. Und irgendwie fühlt man aber doch noch so ein Bedürfnis, noch so eine gewisse Restradikalität sich zu behalten. Deshalb diese dieser Ausdruck. Also die Proteste sollen deutlich ungehorsamer, das ist ja das Originalzitat sein. Das fand ich schon sehr, sehr lustig. Also man will sich da so eine gewisse Frechheit bewahren. Und gleichzeitig erkenne ich den Trend, dass Klimaschutz offenbar nicht mehr alles ist. Das ist ja auch bei anderen Umwelt- oder Klimaschutz-Aktivistinnen und Aktivisten in letzter Zeit erkennbar, dass man quasi das Spektrum ein bisschen weitet, dass es auch gegen die AfD geht, für den Erhalt der Demokratie. Also dieses Einthemenphänomen, das scheint so ein bisschen aussortiert zu werden.
Ja, man könnte es auch in den konstruktiven intersektionalen Klimakampf stecken, aber ich glaube, das ist noch nicht das langfristige Ziel der letzten Generation. Ich muss ehrlich sagen, als die angekündigt haben, dass sie sich bei der Europawahl beteiligen wollen und dass sie eher auf die Parteiebene gehen wollen, fand ich das wahnsinnig konstruktiv. Aber jetzt nochmal so anzukündigen, dass man wieder sichtbar sein wird und Störaktionen ankündigt und man irgendwie weiß, die Störaktionen werden wieder die Leute treffen, die wahrscheinlich auch schon vorher bei den Autobahnen und sonst wo relativ aggressiv wurden dadurch, frag ich mich, ob das jetzt langfristig was bringt, auch wenn man neue Zielgruppen mit einbindet in den Protest. Die können ja trotzdem die gleichen Gruppen wieder aggressiv machen. Aber bis ja nichts passiert ist, kann man dem ja ganz positiv noch begegnen.
Total. Und also ich würde denen nicht raten, jetzt einen auf Partei zu machen, dass die Proteste zielgerichteter sein können und weniger Unschuldige quasi in Mitleidenschaft ziehen. Das haben wir beide ja auch schon öfter hier gesagt. Und wenn sie diesen Pfad, also kreative Protestformen, die sich auch wirklich gegen den Verursacher oder die Hauptverursacher des Klimawandels richten, fände ich sehr, sehr klug. Und damit würden sie auch einigen Landwirten in diesen Tagen quasi ein gutes Beispiel geben. Also friedlicher Protest und nicht eben unschuldige Opfer in Kauf nehmen, wie wir das zum Beispiel auf Landstraßen oder einer Landstraße in Brandenburg zu Beginn der vergangenen Woche gesehen haben, wo dort Barrikaden aus Misthaufen und Holzstämmen oder Baumstämmen errichtet wurden und Leute ins Krankenhaus mussten und gleichzeitig auch immer mehr gemeinsame Sache mit rechtsradikalen Gruppen gemacht wird. Also natürlich nicht das Gros der Landwirte, aber es gibt dort einige und da kann man echt nur sagen, nehmt euch ein Beispiel an der offenbar friedlicher werdenden letzten Generation.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Prinzessin Kate entschuldigt sich für manipuliertes Foto. So analysiert es die FAZ. Mit einem Familienfoto vom Muttertag wollte Prinzessin Kate wohl Spekulationen um ihren Verbleib entgegentreten. Doch schnell fällt auf, das Foto wurde digital nachbearbeitet, offenbar von ihr selbst. Die Retuschen am Muttertagsfoto haben trotz einer erläuternden Entschuldigung gestern die Spekulationen über Kates Gesundheitszustand eher angeheizt, statt sie zu dämpfen. Kate teilte über den Kurznachrichtendienst X mit, sie experimentiere, Zitat, wie viele Amateurfotografen, gelegentlich mit digitalen Bildbearbeitungsmöglichkeiten, wer tut es nicht. Sie wolle sich entschuldigen für jede Verwirrung, die das Familienfoto verursacht hat, das wir gestern veröffentlicht haben. Ja, nach Angaben des Königspalasts hat Prinz William das Foto persönlich aufgenommen. Dies setze eine Tradition in der Familie des Prince of Wales fort, selbst private Schnappschüsse herzustellen und sie durch ihre Pressestelle dann veröffentlichen zu lassen, um die eigene Privatsphäre und die ihrer Kinder zu schützen. Also so das offizielle Blabla. Die allerwichtigste Frage aber natürlich, Jasmin, glaubst du diese Geschichte?
Nein, und es gibt ein Indiz, das relativ, also weil ich auf X gesehen habe, dass erst gesagt wurde, dass Prinz William das Foto gemacht hat und dass er das hochgeladen hätte und dann hieß es, dass Kate es getan hätte und dann hieß es, dass Kate es bearbeitet hätte und es wurde die ganze Zeit zwischen den beiden hin und her geschoben. Erst war es die Version von Prinz William, dann war es die Version von Prinzess Kate und das Komischste daran ist, dass das Foto eins zu eins aussieht wie ein Vogue-Cover von Kate, das schon einige Jahre her ist. Das Foto kannst du genau drauf machen, plus die Bäume, die dort, also dieses Laub, was im Hintergrund zu sehen ist, das ist eine Sorte, die anscheinend...
Die sind von Peter Wohlleben.
I don't know.
Nee, sorry, du bist da einer ganz heißen Sache auf der Spur. Bitte, weiter.
Nein, auf dem Bild sieht man halt einfach ein Gebüsch hinten, das offensichtlich in England nur im Oktober so grün sein kann. Und es ist komisch, dass es jetzt sein soll. Das heißt, es ist einfach so viel Fragezeichen. Und die Leute haben sich eigentlich, glaube ich, nur gewünscht, dass sie ein Video aufzeichnet, wo sie eine aktuelle Tageszeitung in der Hand hat und sagt, ich lebe. Das ist, glaube ich, das, was sozusagen nach 4-5 Wochen des Rabbit Holes ihres Verschwindens angebracht ist. Und um ehrlich zu sein, wenn man das vergleicht mit dem Schnappschuss von vor einer Woche, wo sie angeblich gesehen wurde, wo sie ein sehr aufgequollenes Gesicht hatte und überhaupt nicht aussah wie auf diesem Bild, wirkt das alles einfach wahnsinnig abstrus. Halleluja. Und dass der Kensington Palace da so komisch drauf reagiert, es ist einfach wahnsinnig komisch. Und natürlich ist in der ganzen, die Royals hassen Frauen, die nicht Adelsblut sind, Riege, große Panik, dass man jetzt auch Kate genauso wie Meghan aus dem Bild swipen möchte. Angeblich auch wegen einer Affäre, die William haben soll.
Okay, also jetzt bei der Reihe nach, hier liegt ja so viel auf dem Tisch. Also jetzt muss ich doch echt mal zum Pressesprecher des Königshauses werden und die Anschuldigungen hinterfragen. Okay, sollte das Gebüsch tatsächlich aus dem vergangenen Oktober sein, dann ist es tatsächlich nicht das Beweisfoto. Quasi am heutigen Tag ist dieses Bild entstanden, sondern dann wäre es aus dem Oktober. Komisch auch, dass sie ein Muttertagsfoto machen, wo bei uns erst demnächst Muttertag ist, aber das ist in England, also bevor es hier weitere Verschwörungstheorien gibt. Das ist tatsächlich ein anderes Datum in Großbritannien. Aber könnte es jetzt mal ganz unschuldig gefragt nicht einfach so sein, sie hat sich ihre Finger, es gibt da ja so komische Verschiebungen, dann passt da was nicht mehr am Ärmel der Kinder und die Haare stehen so ein bisschen komisch. Könnte es nicht sein, dass sie sich einfach, wie es einfach Millionen Leute täglich auf Insta machen, sich so die Finger ein bisschen dicker oder dünner und den Hals ein bisschen straffer und dass sich dadurch einfach die Proportionalität des Bildes verschiebt und ja, sie dabei quasi erwischt wurde. Also jetzt mal wirklich die harmlose, auch menschliche Erklärung.
Naja, wenn du anscheinend eine OP hattest, die dafür sorgt, dass du von Ende Dezember bis nach Ostern nicht mehr gesehen werden kannst oder keine öffentlichen Auftritte wahrnehmen kannst, dann sagst, dass du in deiner Freizeit dich richtig ästhetisch und voll gut aussehen ablichten lässt und dann während du in der Recovery bist einer OP, also gerade heilst, Zeit hast rumzuspielen an dem perfekten Foto, was von dir geschossen wurde, du dann die großen ganzen royalen Medien verlierst, wie zum Beispiel The Daily, Mirror, die alle anfangen, das zu hinterfragen, die wahnsinnig Kensington Palace treu sind. Es ist einfach zu viel Fragezeichen. Das macht ein riesiges Rabbit Hole auf, das zu Recht auch einfach fragt, warum so eine PR-Nummer rund um das Ganze und noch eine Erklärung und noch eine Entschuldigung und so ein wirres, schlecht bearbeitetes Foto, das hätte jemand sehen müssen in dieser Kommunikationsabteilung, dass das die Leute weiter runterspült, keine Wunder.
Ich sehe, Jasmin, du steckst da wirklich in den Details drin. Ich höre dir auch gebannt zu. Trotzdem, gib mir eine Erklärung. Was glaubst du, ist in Wahrheit dahinter? Was glaubst du?
Sie hatte mal eine beste Freundin, es war ein befreundetes Paar und angeblich hatte William mit dieser Frau eine Affäre. Jetzt gibt es zahlreiche Theorien, dass Kate keinen Bock mehr hat, aber der König Charles ja krank ist und deswegen eine Scheidung von William jetzt schlecht wäre, falls der König stirbt, weil dann wäre das ein nicht verheirateter Nachfolgerkönig. Das ist so gerade die Main Theory. Und in meiner Lady Di und Meghan Markle Liebschaft habe ich natürlich Angst, dass das einfach stimmt, weil, wie gesagt, das britische Königshaus einfach scheiße mit Frauen umgeht, auch in der Vergangenheit. Deswegen glaube ich, es hat schon was mit seiner Mistress zu tun. Und es gibt auch eine ganz irre Theorie, wo ich auch so denke, maybe. Einer hat einfach geschrieben, vielleicht hatte sie auch eine Organtransplantation und wollte keine große Sache draus machen. Also es sind wirklich abstruse Theorien, die teilweise einfach so logisch klingen, wenn man seit 3 Monaten sich fragt, wo Kate Middleton ist und einfach gerne wissen möchte, dass es ihr gut geht.
Mir glüht der Kopf. Also ich bin jetzt mal sehr gespannt, was da noch kommt.
Zwick mich bitte mal.
Stadt Salzburg wählte rot und dunkelrot. Das berichtet der Standard. Die erste Runde der Salzburger Kommunalwahlen ist nämlich durch. SPÖ und KPÖ sind die Wahlgewinner. Die ÖVP stürzt ab. In die Bürgermeisterstichwahl gehen der rote Bernhard Auinger und der dunkelrote Kai-Michael Dankel. Auch wenn es die Prognosen prophezeit haben, in der Deutlichkeit hat den Vormarsch der KPÖ in Salzburg wohl niemand erwartet. Die Liste KPÖ Plus erreicht rund 23,1% der Stimmen. Das ist im Vergleich zur Wahl 2019 2019 ein Plus von 20 Prozentpunkten. Nahezu deckungsgleich das Ergebnis bei der Bürgermeister-Direktwahl. Auch hier liegen Bernhard Auinger von den Sozialdemokraten und Karl-Michael Dankl von der KPÖ an der Spitze. Auinger ist mit etwa 29,4% leicht in Führung vor Dankl mit 28%. Beide zeigten sich sehr optimistisch, was ihre Chancen bei der Stichwahl in 2 Wochen angeht. Auinger betonte den sachlichen Wahlkampf. Dankl sprach in einer ersten Reaktion davon, dass man Politik nicht immer mit einem Pferderennen vergleichen dürfte.
Ja, ist Kommunistin! Das,
ja, also scheint Österreich Lehren gezogen zu haben aus Kurz und sonstigen Nazi-Traumatern der Vergangenheit? Oder was ist, ich verstehe Österreich nicht.
Also, nach Hitlers Erben auf Stalins Erben kommen? Nee, ich finde es wirklich bemerkenswert. Und ich muss auch zugeben, ich war bislang kein Experte für österreichische Kommunalpolitik, aber nach diesen Zahlen, die haben mich natürlich auch aufhorchen lassen, wie kann quasi in einer westlichen Demokratie eine Partei, die sich zumindest offen kommunistisch nennt, so reüssieren. In Graz stellen sie schon die Bürgermeisterin oder Oberbürgermeisterin und in Salzburg, der Festspielstadt, wo auch sehr viel Geld und sehr viel Schick und Prominenz irgendwie unterwegs ist. Dort ist es zumindest jetzt möglich, dank dem Kandidaten Dankl. Und genau, ich habe da ein bisschen gelesen und muss schon sagen, für alle Parteien kann man sagen, von den österreichischen Kommunisten lernen heißt siegen lernen. Weil dieser Herr Dankl, der hat einfach ganz akribische Arbeit im Stadtrat von Salzburg gemacht. Hat sich, ist klar, irgendwie ist eine sehr begehrte Stadt und die Immobilienpreise irre hoch und hat sich dort quasi für humanes Wohnen und humane Preise eingesetzt und das beharrlich, nachhaltig und auch mit einer gewissen Vehemenz. Und dann ist er auch im Umgang mit den anderen nicht wie so quasi so ein Terrier von links außen aufgetreten, sondern verbindlich, höflich, respektvoll, auch gegenüber Vertretern der ÖVP. Und wenn man dieses Muster nimmt, glaube ich, können linke Parteien generell aus dem Erfolg zumindest mancher Kommunistinnen und Kommunisten in Österreich lernen.
Ist das auch ein Modell für Deutschland? Also natürlich haben wir nicht diese FPÖ-ÖVP-Vergangenheit und gerade nicht in Großstädten wie
Wien
oder so.
Wir haben auch keine Partei, die sich noch traut, sich kommunistisch zu nennen. Also zumindest keine.
Da würde die MLPD würde jetzt sagen, das stimmt nicht.
Ne, stimmt. Also die tauchen quasi bei den Kleinen unter den Sonstigen vermutlich auf. Marxistisch-leninistische Partei. Aber ja, also von 28 oder 29% sind sie dann doch noch weit entfernt. Vielleicht, weil sie auch diese Lehren nicht beherzigt haben, die man daraus ziehen kann. Vielleicht sollten die wirklich mal jetzt alle von der MLPD nach Salzburg fahren und bei Herrn Dankl lernen.
Ja, ich glaube, eine vernünftige linke Fraktion in Deutschland würde es auch erstmal tun.
Da gebe ich dir natürlich vollkommen recht.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Es ist Zeit für einen deutschen Ramadan. So lese ich es im WDR. Gerade startet die schönste Zeit des Jahres für Millionen Menschen in Deutschland. So heißt es in einem Kommentar. Warum wir davon so wenig sehen? Weil wir Deutschen muslimische Feste lieber ignorieren oder verurteilen, statt sie mitzugestalten. Das meint die Kollegin Caro Wissing. In ihrem Kommentar wundert sie sich über das distanzierte Verhältnis der Deutschen zum Ramadan. Denn bei anderen importierten Festen fällt uns das mit der Akzeptanz ja auch nicht schwer. Halloween zum Beispiel ist mittlerweile etabliert hier bei uns. Die Läden sind voll mit Deko, Süßkram und Gruselkostümen. Also Jasmin, ich finde diesen Kommentar als Anregung wirklich richtig gut. Den Vergleich mit Halloween, um das mal gleich zu sagen, den finde ich irgendwie völlig daneben, weil Halloween ist irgend so ein Kapitalisten-Heidenscheiß und hat nichts mit Religion zu tun. Ja, also das jetzt, man solle endlich den Ramadan so würdigen, wie wir es auch mit Halloween machen, das ist völlig daneben. Aber das Grundanliegen finde ich nachvollziehbar. Wie ist deine Sicht darauf?
Ja, und ich habe auch nicht das Gefühl, dass irgendwie die Deutschen Halloween krass würdigen, um das auch mal einzuwerfen. Also ich glaube, würden sie Ramadan so würdigen wie Halloween, dann würde es noch schlechter ausfallen als jetzt. Das wäre meine steile Gegenthese. Aber ja, ich glaube, das Plädieren dafür, dass das mit in eine auch westliche Kultur gehört, weil einfach 2 Milliarden Menschen Muslim sind auf dieser Erde und fast über 6 Millionen davon auch in Deutschland leben. Das ist ein schöner Appell. Und ich glaube, das in diesen Zeiten zu schreiben, wirkt immer so ein bisschen, als würde man selber den Untergang des Abendlandes mit befeuern wollen. Aber ist es ja nicht. Und ich glaube, dieses Gefühl von Gemeinschaft und Feiern und gutem Essen und Besinnen auf das, was man hat, sind ja auch Attribute, die Christen und auch nichtgläubige Menschen im Westen teilen. Und ich habe diese Diskussion auf Twitter, auf X, entschuldige, rund um diese Ramadan-Beleuchtung, die irgendwie ganz nett aussehen sollte und die Menschen abholen sollte.
In Frankfurt gibt's das, ne?
Genau. Da dachtest du auch einfach schön. Es ist ja einfach ein Miteinander. Das scheint aber einfach bei vielen noch nicht angekommen zu sein und scheint viele zu irritieren, als wäre das so die Überrumpelung der anderen Kulturen, als könne man sich hier nicht mehr frei als Christ bewegen. Finde ich eine schwierige These. Aber ich glaube, so wie das in diesem Kommentar geschildert wird, das dauert noch sehr, sehr lange, bis dieses Feeling zu unserem deutschen Lebensgefühl dazuhören könnte.
Also Caro Wissing beschreibt da ein Erlebnis in einem nicht näher genannten deutschen Supermarkt. Sie ist zu einem Fastenbrechen bei Freunden eingeladen und fragt dann die Verkäuferin, ob sie Süßigkeiten im Ramadan-Verpackung haben, weil sie das aus arabischen Ländern kennt, dass so Marken wie Rocher oder KitKat zu dieser Zeit Schokolade in Halbmond- oder Laternenschachtel im Sortiment haben. Und dann schildert sie, wie die Verkäuferinnen sie mit großen Augen anschauen und sagen, nee, sowas haben wir nicht. Und als sie dann weitergeht im nächsten Gang, dann hört sie offenbar, dass die eine Verkäuferin sagt, Ramadan-Süßigkeiten, ja, wo kommen wir denn dahin? Also das geht so quasi in die Richtung, wie du eben gesagt hast, wenn wir jetzt schon Ramadan-Süßigkeiten haben, dann ist es wirklich vorbei mit dem Abendland.
Ja, aber es gilt übrigens auch, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch für Chanukka und auch jüdische Feste, für die monotheistischen Religionen ist das in anderen westlichen Ländern, UK, USA, relativ normal, auch in Frankreich, dass man diese Süßigkeiten und Körbe und Deko findet zu diesen Zeiten. Und das ist bis auf alle christlichen Feste in Deutschland echt einfach nicht der Fall. Ich glaube aber, und vielleicht wäre das der Appell, man kann ja auch in Geschäfte gehen, die sowas verkaufen. Also das sind dann meistens türkische oder arabische Supermärkte. Aber ich glaube, wäre da der Andrang größer, dann würde man auch sehen, dass da ein großer Markt dafür da ist. Und dann würden Edeka und Aldi, glaube ich, sich auch nicht darum scheren, ob sie jetzt eine rassistische Kassiererin haben, die das nicht gut findet.
Aber das ist ja genau die Frage. Das habe ich mich wirklich gefragt. Also ist es dann, wenn man jetzt sagt, so ein Supermarktkette, die handeln rein nach ökonomischem Profit, sehen die das dann quasi, okay, hier gibt's einen Markt, weil so und so viel Millionen Musliminnen und Muslime in Deutschland leben und deshalb machen wir das, oder fürchten die sich gleichzeitig, weil es natürlich, klar, wenn es dann das große Ramadan-Schokosortiment bei Rewe gibt, das sind ja Festspiele für die AfD. Und sagt sich dann so ein Unternehmen nicht gleichzeitig, okay, polarisieren wollen wir nicht, und dann lassen wir es lieber ganz.
Ich glaube, es war DM, die hatten einen Ramadan-Kalender. Es haben einige Läden, die machen das auch schon seit ein paar Jahren. Und das wurde ein paar Mal so aufgegriffen mit AfD-Politikern und da hat es niemand mehr interessiert. Weil wie ein Adventskalender gibt es gerade auch für Kinder, die lernen zu fasten, ja, zum Beispiel. Diese Ramadan-Kalender, da sind dann so Süßigkeiten drin als Belohnung, bis zum großen Zuckerfest. Ich glaube, das ist wirklich was, da können wir jetzt gerade einen Marketing-Tipp geben. So wie ja auch immer so diese, im Discounter diese ausländischen Wochen sind, weißt du, mit diesen ganzen marokkanischen oder türkischen Süßigkeiten. Da ist einfach ein anderes Label drauf gepackt. Sie können ja erstmal damit anfangen, in der Light-Version, ohne den Ramadan-Schriftzug, und es dann weiterentwickeln, weil sie merken, die Leute kaufen es, ja. Aber ja, ich glaube, also eine geil gefüllte Dattel mit Schokolade und Nussmus, die mit Pistazien garniert ist, die kann auch ein Deutscher essen und sagen, lecker, das gehört zu meiner Kultur.
Da kann man das richtig schön deutsche Wort sagen, lecker, richtig. Und das, was du genannt hast mit den Kalendern, habe ich auch gelernt und gelesen, dass es die gibt. Und das ist ja irgendwie so auch so ein schönes Beispiel, wie sich alles vermischen kann, weil natürlich diese Sache mit dem Adventskalender, das ist eine rein christlich-westliche Tradition und ist eine schöne Vermischung beider Traditionen hier, die es so im traditionellen Islam natürlich auch nicht gibt.
Ja, und honestly, sowohl Kennex als auch muslimische Personen, die holen sich halt auch Weihnachtsschokolade und Adventskalender und finden das halt geil. Also deswegen, glaube ich, ist die crossmediale Verbindung, die muss endlich kommen.
Happy Ramadan an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Yes.
Und dir einen wunderschönen Dienstag, liebe Jasmin.
Den wünsche ich dir auch, Markus. Bis dann.
Bis bald. Tschüss.
Ciao.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Yannick Schäfer. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.